Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Nach dem Nein von Bundesrat Maurer zu neuen Kampfjets. Wir fragen, wie desolat ist der Zustand der Schweizer Armee? Und wie sicher ist die Schweiz noch ohne neue Kampfjets? Dann Funkstille überm Mittelmeer. Der Kontakt zwischen der Schweiz und Libyen ist versandet. Ein Lagerbericht. Und Jubelrufe von der Trainerbank. Ottmar Hitzfeld hat die Schweizer Fußballmannschaft nach Südafrika gebracht. Nun redet sein Chef, der Präsident des Schweizerischen Fußballverbands, Peter Gillieron, im Tagesgespräch um 13 Uhr. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zum Nachrichtenüberblick mit Thomas Fuchs.
Die Bemühungen, in der Krise zwischen der Schweiz und Libyen ein Schiedsgericht einzusetzen, sind zum Stillstand gekommen. Wie Recherchen von Schweizer Radio DRS zeigen, hat keiner der beiden Staaten ein Gesuch beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag eingereicht, einen Vorsitzenden des Gerichtes zu bestimmen. Das Schiedsgericht kann somit seine Arbeit nicht aufnehmen. Die Kontakte zwischen der Schweiz und Libyen sind inzwischen faktisch abgebrochen. Gesuche der Schweizer Verhandlungsdelegation für eine Reise nach Tripolis, Visa zu erhalten, sind von libyscher Seite unbearbeitet und kommentarlos zurückgeschickt worden. In der Schweiz haben junge Erwachsene mit ausländischen Wurzeln bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt als in anderen europäischen Ländern. Das zeigt eine Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die erstmals 16 OECD-Länder miteinander verglichen hat. Demnach sind sogenannte Secondos hierzulande vergleichsweise gut in den Arbeitsmarkt integriert. Unabhängig vom Bildungsniveau fänden sie ebenso eine Stelle wie Schweizer. In Deutschland hingegen gibt es laut OECD doppelt so viele Migrantenkinder ohne Matura und ohne eine abgeschlossene Berufsausbildung. In Österreich sogar dreimal mehr. In Bern hat das Schweizerische Rote Kreuz SRK die Interessengemeinschaft Pflegehelferin gegründet. Anlass ist das 50-Jahr-Jubiläum des Pflegehelferinnenkurses. Mit der Gründung der Interessengemeinschaft will das SRK die Arbeit der Pflegehelfenden aufwerten. Der Pflegehelferinnenkurs wurde 1959 wegen des damaligen Personalmangels geschaffen. Seither bildete das SRK rund 100.000 Pflegehelfende aus. Gegenwärtig sind 40.000 Pflegehelferinnen und Helfer in Spitälern, Altersheimen und bei der Spitex tätig. Auf Anfang 2010 werden die obligatorischen Hinterlassenen- und Invalidenrenten der zweiten Säule der Teuerung angepasst. Der Teuerungsausgleich macht 2,7% aus. Ausgerichtet wird er an Renten, die seit 3 Jahren laufen. Hinterlassenen- und Invalidenrenten, die vor dem Jahr 2006 entstanden sind, werden erst mit der nächsten AHV-Rentenerhöhung im Jahr 2011 angepasst, wie das Bundesamt für Sozialversicherungen mitteilt. In der Schweiz lehnen das Gewerbe und die Gastronomie den Plan ab, Lebensmittel als gesund und ungesund zu bezeichnen. Auch der Verband Hotellerie Suisse ist gegen eine solche Kennzeichnung der Produkte. Beim Bundesamt für Gesundheit zeige sich ein Trend zur Bevormundung, beklagen die Verbände. Sie sind auch gegen den Vorschlag des Bundesamtes, die Resultate von Hygienekontrollen zu veröffentlichen. Die Verbände befürchten, dass bereits nach geringsten Beanstandungen Betriebe im Internet bloßgestellt werden. Der Nationalrat hatte dem Bundesrat im März den Auftrag erteilt, zu prüfen, ob auf den Verpackungen von Lebensmitteln Warnhinweise angebracht werden sollen, etwa um das Problem der Fettleibigkeit anzugehen. Die wertvollsten Landschaften der Schweiz sollen besser vor der Zersiedelung und Verbauung geschützt werden. Der Nutzungsdruck durch Hochspannungsleitungen sowie Wasser- und Windkraftprojekte nehme zu, bilanzieren Pro Natura und die Stiftung für Landschaftsschutz. Aber auch die Siedlungsflächen und Straßen würden in einem untragbaren Maß zunehmen. Umweltorganisationen haben Rekurs eingelegt gegen die Baubewilligung für das Gaskombikraftwerk Chavalon im Unterwallis. Die Bewilligung sei gesetzeswidrig, betonen WWF und Pro Natura. So sei es nicht möglich, die Abwärme zu nutzen, weil das Kraftwerk zu weit weg von Städten und Industrie sei. Die Walliser Gemeinde Vouvry hat die Baubewilligung für das Gaskombikraftwerk Chavalon erteilt. Es braucht Bewilligungen des Bundes. Im Herzland Pakistans haben 4 Anschläge mehr als 30 Tote und zahlreiche Verletzte gefordert. Die Anschläge richteten sich gegen Einrichtungen der Sicherheitskräfte. Zentrales Ziel war die zweitgrößte Stadt Lahore. In den letzten 2 Wochen sind bei Anschlägen in Pakistan mehr als 100 Menschen getötet worden. In den meisten Fällen erklärten sich die Taliban als Täter. In der Türkei hat die Polizei rund 30 mutmaßliche Mitglieder der Terrorbewegung Al-Qaida festgenommen. Eine Meldung vom Eishockey. Der gegenwärtige Coach der ZSC Lions, Sean Simpson, wird neuer Schweizer Nationaltrainer. Simpson wurde vom Schweizer Eishockeyverband als Nachfolger von Ralf Krüger verpflichtet. Simpson tritt sein Amt nach den Olympischen Spielen und der Weltmeisterschaft vom nächsten Jahr an.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Falsche Entscheid oder richtige Entscheid? Geschwächte Armee und ein unsicherer Himmel über der Schweiz. Stimmen von Politikern und Experten zum geplanten Verzicht auf Kampfjets. Dann weiterer Akt im Trauerspiel Libyen. Das Schiedsgericht wird gar nie aktiv. Neues Kapitel in der Steuersünderjagd. Die US-Steuerbehörde bot reuigen Steuerflüchtigen Strafmilderung an. Bis heute. Thema des Tages und Tagesgespräch ist die Qualifikation der Schweizer Fußballelf für die WM in Afrika. Der Chef ist zufrieden mit Hitzfeld und Co. Peter Gillieron ist im Tagesgespräch um 13 Uhr. Dies und mehr nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.401 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu 1.5134 gehandelt und der Dollar zu 1.0143. Zum Wetter. Viele Orte im Mittelland haben in der Nacht den ersten Frost erlebt. Die Temperatur sank auf 0 bis minus 3 Grad. Sogar im südlichsten Zipfel des Tessins, im Mendrisiotto, gab es Tiefstwerte von minus 2 Grad. Die Prognose heute: ist es meist sonnig, nur im Osten hat es noch Wolkenreste. Bereits gegen Abend ziehen in der Ostschweiz und in Nordbünden neue Wolken auf und in der Nacht ist etwas Schnee möglich. Mit Biese liegen die Höchstwerte bei 5 Grad, im Süden sorgt Nordföhn für 14 Grad. Morgen Freitag ist es in der Deutschschweiz wechselnd bewölkt, vor allem gegen Abend fällt etwas Regen und Schnee. Im Westen und Süden scheint dagegen oft die Sonne. Am Samstag ist es im Norden wechselhaft mit Schneeschauern bis etwa 700 Meter. Am Sonntag wird es trocken und teils sonnig bei 7 Grad. Im Süden scheint am Wochenende mit Nordföhn meist die Sonne bei 15 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.39 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Verteidigungsminister Ueli Maurer will im Moment keine neuen Kampfjets kaufen. Das hat er gestern seinen Bundesratskollegen vorgeschlagen. Mit diesem überraschenden Manöver werden 2,2 Milliarden Franken frei. Könnte Ueli Maurer das Geld nun statt für Kampfjets für andere Bereiche in der Armee einsetzen? Darüber sind sich Sicherheitspolitiker uneins. Katrin Hug.
Das einzig Richtige habe sein Parteikollege Bundesrat Maurer gemacht, sagt SVP-Nationalrat Toni Bortoluzzi.
Es ist peinlich für die Vorgänger von Bundesrat Maurer, dass sie die Prioritäten offensichtlich falsch gesetzt haben.
Denn bevor für 2,2 Milliarden Franken neue Kampfjets beschafft würden, müssten die gravierenden Mängel der Armee behoben werden. Denn die Armee sei nicht so einsatzbereit, wie sie es sein sollte. Die 2,2 Milliarden könnten zum Beispiel für die Behebung der logistischen Probleme eingesetzt werden, denn die Dienstleistenden hätten kein funktionstüchtiges Material. Oder die Koordination der Führungseinrichtungen, denn sie seien nicht kompatibel. Und vieles mehr. Dass der Verteidigungsminister mit seinem Antrag, die Kampfjets nicht zu beschaffen, einfach die Strategie verfolge, um zum Beispiel zu mehr Geld zu kommen, glaubt Bortoluzzi nicht.
Nein, ich glaube nicht. Es ist eher eine ehrliche Mitteilung, dass die Probleme in der Armee prioritär einmal zuerst behandelt werden müssen, bevor neue Anschaffungen getätigt werden. Und das ist eine Einsicht, die meines Erachtens positiv ist.
Ganz anders FDP-Sicherheitspolitikerin Corinna Eichenberger. Sie hat das Vorgehen von Bundesrat Maurer außerordentlich erstaunt. Denn auf die Kampfjets könne man nicht verzichten. Doch dass die Armee mehr Geld braucht, ist auch für Eichenberger klar.
In der Armee bräuchte es auch Geld in der Logistik, beim Unterhalt der unzähligen Bauten, in der Informatik und sicher auch in der technischen Ausrüstung der Soldaten.
Maurers geplanter Verzicht auf die Kampfjets sei richtig, meint hingegen der Vizepräsident der Ständerätlichen Sicherheitskommission Bruno Frick. Die Armee brauche die 2,2 Milliarden Franken, die mit dem Verzicht auf die Kampfjets frei würden.
Außer Zweifel mindestens das und wahrscheinlich noch mehr, sonst kann die Armee ihren Auftrag nicht erfüllen. Die Mittel sind nicht deckungsgleich mit dem Auftrag. Die Mittel sind heute zu klein.
Auch für den SP-Sicherheitspolitiker Hans Wittmer ist klar, falls 2,2 Milliarden Franken frei werden, steht dieses Geld dem VBS zu. Wohin das Geld in der Armee fließen könnte, müsse genau angeschaut werden. Vielleicht könne man es gar nicht für etwas anderes brauchen als für die Luftwaffe. Denn
es könnte aber auch einfach sein, dass das unter der Rubrik Luftwaffe bestehen bleibt und dann zumal irgendwann einmal abgerufen werden könnte. So sehe ich das.
SVP-Nationalrat Toni Bortoluzzi widerspricht. Er findet, dass diese 2,2 Milliarden sicherlich auch in anderen Bereichen der Armee eingesetzt werden könnten. Die seien nicht einfach nur für Kampfjets einzusetzen.
Katrin Hug aus dem Bundeshaus zur Frage, wohin mit den nun frei werdenden 2,2 Milliarden Franken? Die andere Frage, die heute zu reden gibt, lautet, was würde der Verzicht auf neue Kampfjets für den Schweizer Flugraum bedeuten? Ist der Flugraum auch in Zukunft sicher genug? Elmar Plotzer hat nachgefragt.
Überrascht und verständnislos reagierte die Schweizerische Offiziersgesellschaft. Präsident Hans Schatzmann sagt, er habe nicht erwartet, dass Verteidigungsminister Ueli Maurer auf neue Kampfflugzeuge verzichten wolle.
In letzter Konsequenz bedeutet dies, dass die Sicherheit der Schweiz nicht mehr vollumfänglich gewährleistet werden kann.
Denn ohne neue Kampfflugzeuge wäre die Überwachung des Schweizer Luftraums löchrig, sagt Hans Schatzmann. Vor allem dann, wenn ein großer Teil der jetzigen Flotte, nämlich die alten Tigerjets, am Boden bleiben müssten. Diese Befürchtung teilt auch John Hüssi von der AVIA, der Vereinigung der Luftwaffenoffiziere.
Der Weiterbetrieb des Tigers würde sich bald in einer massiven Erhöhung der Unterhaltskosten niederschlagen und der Kosten-Nutzen-Faktor würde unverantwortlich. Damit wäre die Abschaffung der Luftwaffe und in der Folge auch der Feldarmee eingeleitet.
Ein drastisches Szenario. John Hüssi setzt aber darauf, dass Ueli Maurer schließlich doch noch neue Flugzeuge kaufen will und mit seinem Antrag nur signalisieren wollte, dass die Armee unbedingt mehr Geld brauche. Anders sieht das der linke Historiker Roman Schürmann, der ein Buch über die Schweizer Luftwaffe geschrieben hat. Ueli Maurer wolle tatsächlich auf neue Kampfflugzeuge verzichten. Das bedeutet aber keineswegs ein Ende der Luftwaffe.
Es ist ein Entscheid, der jetzt für ein paar Jahre gilt, denke ich. Der Bundesrat wird meiner Meinung nach bald dann wieder auf diesen Teilersatz zu sprechen kommen.
Und schließlich habe die Schweiz ja immer noch die 33 FA-18 Kampfjets, sagt Schürmann. Unterstützung erhält er von Hans-Ulrich Ernst, dem ehemaligen Generalsekretär des Militärdepartements. Er findet es richtig, dass das VBS zum jetzigen Zeitpunkt auf neue Kampfflugzeuge verzichten will. Die braucht es nämlich nicht, um die Sicherheit der Schweiz zu gewährleisten.
Die Risiken aus heutiger Sicht sind so, dass wir mit dem Bestand an 33 modernen F-18 auskommen.
Es brauche nicht eine Riesenflotte, um den Luftraum der Schweiz zu überwachen, sagt Hans-Ulrich Ernst und verweist auf ein Nachbarland der Schweiz.
Österreich, das hat 15 Eurofighter und mit diesen 15 Eurofightern kann man die Luftpolizei in einem dreimal größeren Luftraum Österreich gegenüber der Schweiz zufriedenstellend durchführen.
Dass sich die Schweiz in den nächsten Jahren allein auf die FA-18 verlassen soll, findet dagegen Hans Schatzmann, der Präsident der Offiziersgesellschaft, sehr problematisch. Denn die Flugzeuge, die Mitte der 90er Jahre beschafft wurden, seien auch nicht mehr die neuesten.
Wenn wir uns vor Augen halten, wie lange es geht, bis ein neues Kampfflugzeug nicht nur beschafft, sondern auch operationell eingeführt ist, dann geht das Jahre und in dieser Zeit eben wird es nicht mehr möglich sein, den Luftschirm mit der nötigen Qualität sicherzustellen.
Dies wäre vor allem dann problematisch, so Schatzmann, wenn man sich vor Augen halte, dass die Schweiz in Zukunft einmal stärker bedroht sein könnte als jetzt im Moment.
Auch wenn es fast nicht möglich scheint, dass es noch schlimmer kommen kann, die Krise zwischen der Schweiz und Libyen spitzt sich weiter zu. Die Bemühungen, die Verhaftung von Hannibal Gaddafi in Genf durch ein Schiedsgericht beurteilen zu lassen, sind faktisch zum Stillstand gekommen, wie Recherchen von Schweizer Radio DRS zeigen. Dass sich die Beziehung zwischen den beiden Ländern nächstens wieder eindrängt, ist so gut wie aussichtslos. Denn Libyen lässt die Schweizer Verhandlungsdelegation nicht einmal einreisen. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Das Schiedsgericht war als Befreiungsschlag gedacht, um die verhärteten Fronten zwischen der Schweiz und Libyen aufzuweichen. Bundespräsident Hans-Rudolf Merz hatte seine Einsetzung am 20. August im umstrittenen Vertrag mit dem libyschen Premierminister abgemacht. Nun zeigen Recherchen von Schweizer Radio DRS, in Sachen Schiedsgericht bewegt sich gar nichts mehr. Der Vertrag mit Libyen sah vor, dass beide Länder innerhalb von 10 Tagen einen Schiedsrichter ernennen. Die Schweiz ist dieser Verpflichtung fristgerecht nachgekommen und hat die britische Völkerrechtlerin Elizabeth Wilmshurst bestimmt. Libyen gab seinerseits mit 3-tägiger Verspätung die Einsetzung von Saad Jabbar bekannt, eines britischen Juristen mit algerischer Herkunft, der sich als Anwalt Libyens im Fall Lockerbie engagiert hatte. Die beiden Schiedsrichter hätten gemäß Vertrag bis am 20. September gemeinsam einen dritten Schiedsrichter als Vorsitzenden auswählen müssen. Doch gemäß unseren Informationen ist es Elizabeth Wilmshurst trotz mehrmaliger Bemühungen nicht gelungen, mit dem Vertreter Libyens Kontakt aufzunehmen. Alle ihre Anfragen wurden nicht beantwortet. Überraschend hat Libyen seinen Vertreter Jabbar dann ersetzt durch den indischen Juristen Srinivasa Pamaruju Rao. Und zwar genau zu dem Zeitpunkt, dass eigentlich der dritte Schiedsrichter hätte bestimmt werden müssen. Die Einsetzung des Präsidenten war unter diesen Umständen nicht mehr möglich. Für einen solchen Fall sieht der Vertrag vor, dass sich die beiden Parteien an den Internationalen Gerichtshof in Den Haag wenden, damit dessen Präsident den dritten Namen bestimmen kann. Doch dies ist nicht geschehen. Bei einem Besuch einer libyschen Delegation in der Schweiz Mitte September wurde zwischen den beiden Ländern nämlich vereinbart, künftige Schritte gemeinsam zu unternehmen, auch betreffend des Schiedsgerichtes. Seit diesem Besuch sind die Kontakte zwischen der Schweiz und Libyen aber praktisch abgebrochen. Zwar hat man sich bei den Gesprächen Mitte September geeinigt, dass als nächstes die Schweizer Delegation unter Leitung von Staatssekretär Michael Ambühl nach Libyen reisen würde. Die Schweizer Vertreter haben entsprechende Visagesuche zur Einreise nach Libyen eingereicht. Doch wurden diese Gesuche nach unseren Informationen kommentarlos und unbearbeitet einfach wieder zurückgeschickt. Die Funkstelle hat zur Folge, dass beide Länder bisher kein gemeinsames Gesuch nach Den Haag gestellt haben. Das Schiedsgericht ist damit faktisch auf Eis gelegt. Nächste Woche läuft zudem die Frist ab, innerhalb der die zwischen den beiden Ländern wieder normale Beziehungen hergestellt werden müssten. Doch noch immer hält Libyen zwei Schweizer Geschäftsleute fest. Alle Wirtschaftsbeziehungen sind abgebrochen, Reiseverkehr ist nicht möglich. Der Bundesrat dürfte somit spätestens an seiner Sitzung von übernächster Woche entscheiden, wie er auf diese erneute Brüskierung durch Libyen reagieren will. Es stellt sich ihm die heikle Frage, was er künftig höher gewichtet. Die Interessen der beiden festgehaltenen Schweizer oder aber die Interessen der Schweiz als Nation, die von Libyen auf der ganzen Linie desavouiert wird.
Seit die Regierung Pakistans entschlossen gegen gewaltbereite radikale Islamisten vorgeht, häufen sich die Terroranschläge im Land. Viermal innerhalb von zwei Wochen haben die Terroristen mehrere Dutzend Menschen getötet. Die heutige Serie von Anschlägen forderte 30 Tote. Die Regierung will sich aber von ihrem Kurs nicht abbringen lassen durch die Anschläge. Auslandredaktor Robert Stähli berichtet.
Es war ganz offensichtlich eine koordinierte Aktion von radikal-islamischen Terroristen gegen zwei Ausbildungszentren sowie das regionale Hauptquartier der Kriminalpolizei in Lahore. Den Tätern mit ihren Sprengstoffwesten gelang es, in die schwer bewachten Gebäude einzudringen und in einer Polizeiakademie vorübergehend auch Geiseln zu nehmen. Diese wurden nach Angaben eines Polizeisprechers zwar wenig später wieder befreit, doch der Blutzoll war hoch. Die Polizei spricht inzwischen von mehr als 20 Toten, unter denen sich alle Angreifer, aber auch mehrere Polizisten und unbeteiligte Zivilisten befinden. Bereits am Morgen hat ein Selbstmordattentäter einen Polizeiposten in Kohat im Nordwesten des Landes angegriffen und dort ein Blutbad angerichtet. Für die pakistanischen Behörden gibt es keine Zweifel, dass auch die heutigen Terrorakte auf das Konto von radikal-islamischen Terroristen gehen. Zum Angriff auf die Polizeigebäude in Lahore bekannte sich am Vormittag denn auch die Organisation Tehrik-e-Taliban Punjab, eine Regionalgruppe der pakistanischen Taliban, welche in Punjab, der Grenzregion zu Kaschmir, operiert. Die heutigen Anschläge reihen sich an eine ganze Serie von Terrorakten an, welche allein in den letzten Tagen in Pakistan mehr als 120 Todesopfer gefordert haben. Die radikal-islamischen Kämpfer der Taliban und ihre Verbündeten wollen der Regierung ganz offensichtlich beweisen, dass sie trotz der Tötung ihres Führers bei Tulla Mehsud nichts von ihrer Schlagkraft eingebüßt haben und dass sie auch ungeachtet der Vertreibung aus dem Swat-Tal vom letzten Sommer weiterhin in der Lage sind, überall im Lande Terrorakte zu verüben. Nach der Einschätzung von Experten senden die Taliban damit aber auch ein Signal an die Regierung aus, um diese von großflächigen Angriffen gegen radikal-islamische Kämpfer zu warnen. Trotzdem hält der pakistanische Präsident Zardari an der bevorstehenden Bodenoffensive in Südwaziristan fest, in einem Gebiet an der Grenze zu Afghanistan, wo sich weiterhin Hunderte von Taliban-Kämpfern befinden sollen.
Robert Stähli. Auf die Schweiz und andere sogenannte Steueroasen Druck machen hat sich gelohnt. Zumindest für die US-Steuerbehörde. 7.500 Amerikaner, die Konten bei ausländischen Banken versteckt gehalten hatten, haben sich selbst angezeigt. Aus Angst, ihre Daten könnten den US-Steuerbehörden ausgehändigt werden. Die bekennenden Steuersünder müssen nun zwar Steuern, Zinsen und eine Strafe bezahlen, aber die Strafe für sie fällt milder aus. Das Angebot, die diese Strafmilderung garantiert, verfällt heute. Peter Vögerli berichtet aus Washington.
Aus über 70 Ländern und allen Kontinenten, außer der Antarktis, haben sich Steuerbetrüger freiwillig gestellt, um unter dem Spezialprogramm des IRS geringere Bußen und kein Gefängnis in Kauf nehmen zu müssen. Dabei ging es um versteckte Konten mit Beträgen von rund $10.000 bis über $100 Millionen. In sogenannten normalen Jahren stellen sich lediglich einige hundert Steuersünder freiwillig, da die Strafen sehr drastisch sein können.
It's a huge number in relation to the normal number of voluntary disclosures that they get. It's still a fairly small number in terms of the likely number of offshore accounts.
Das sei viel im Vergleich zu anderen Jahren, aber wenig im Vergleich zur Zahl ausländischer Konten insgesamt, sagt Steueranwalt David Rosenblum von der Washingtoner Kanzlei Kaplan & Drysdale. Für die US-Steuerbehörde hat das heute auslaufende Selbstanzeigeprogramm den Vorteil, dass die 7.500 Fälle standardisiert unter dem Spezialprogramm abgewickelt werden können, Würde jeder Fall einzeln betrachtet, wäre die Behörde überfordert. Ermutigt vom Erfolg, kündigte der IRS die Eröffnung neuer Büros in Peking, Panama City und Sydney an. Denn ein positiver Nebeneffekt dieses Selbstanzeigeprogramms für den IRS sind unzählige neue Informationen über ausländische Finanzinstitute und weitere potenzielle Steuersünder, unterstreicht David Rosenblum.
One of the effects of this initiative is that the IRS has collected a lot of information about foreign financial institutions, not only in Switzerland, by the way, and who is maintaining accounts abroad and not reporting them.
Es ist also mit amerikanischen Amtshilfegesuchen auch an die Schweiz unter dem neu ausgehandelten Doppelbesteuerungsabkommen zu rechnen.
Ein afrikanisches Sprichwort sagt, die Vergangenheit begegnet uns jeden Tag, weil sie nie vergangen ist. Von Ruanda bis Guatemala, von Bosnien bis Südafrika, überall gibt es Beispiele, auch aus der jüngsten Zeit, die zeigen, wie wahr das Sprichwort ist. Die früher vielfach häufige Haltung, Schwamm drüber, jetzt blicken wir nach vorn, hat sich nicht bewährt. Das sieht auch das schweizerische Außendepartement EDA so. Wenn die Schweiz im Rahmen ihrer guten Dienste anderen Staaten hilft, legt sie in Zukunft ihre Priorität darauf, den Ländern zu helfen, die Vergangenheit aufarbeiten zu können, die Vergangenheit, die zum Konflikt geführt hatte. Fredrik Steiger berichtet.
Lange Reihen von Gräben und Gesichter von Opfern. In ihren Augen die Frage, wie konnte es geschehen, wer hat es getan, wird es wieder geschehen? Bilder aus den Ex-Bürgerkriegsländern Bosnien und Guatemala, gezeigt an der Jahrestagung des Schweizer Außenministeriums zum Thema Vergangenheitsbewältigung. Ein sehr bewusst gewähltes Thema, sagt der zuständige Botschafter Thomas Gremminger.
Combating impunity and dealing with the past are essential features in the process of bringing.
Die Aufarbeitung der Vergangenheit und die Bestrafung der Täter seien zwingend, wenn man einen Konflikt beenden wolle. Allzu oft wurde das noch vor wenigen Jahren ignoriert, sagt Navi Pillay, die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte.
The dilemma was thought to be between securing peace with the cooperation of perpetrators.
Man glaubte, zwischen der Vergangenheitsbewältigung einerseits und Friede und Versöhnung andererseits bestehe ein Gegensatz. Bloß nicht zurückblicken, lautete die Devise, bloß Schwamm drüber und vergessen. Genau deshalb kamen etwa in Afghanistan all die Warlords und Kriegsverbrecher ungeschoren davon und spielen zum Teil bis heute eine wichtige politische Rolle. Darunter leidet das Land bis heute. Und die Menschen empfinden extreme Ungerechtigkeit. Navi Pillay meint deshalb,
Peace and justice are two sides of a single coin.
Friede und Gerechtigkeit seien zwei Seiten einer Medaille. Und sie nennt als Positivbeispiel ihre eigene Heimat Südafrika.
My country has confronted and has tried to heal the wounds.
Dort habe die Wahrheitskommission Tausende von Menschen befragt und am Ende die Schuldigen benannt. Sie fanden sich auf Seiten des Apartheid-Regimes wie in den Reihen des ANC. Inzwischen hat Südafrika eine von den meisten einigermaßen anerkannte Geschichtsschreibung. Sie lieferte die Basis zur Versöhnung. Für Außenministerin Micheline Calmiret ist deshalb klar,
Le futur commence dans le passé.
Die Zukunft beginne stets in der Vergangenheit. Man komme nicht darum herum, sich mit dieser auseinanderzusetzen. Die vier Pfeiler dieser Auseinandersetzung seien
Le droit de savoir, le droit à la justice, le droit aux réparations et la garantie de non-répétition.
Das Recht, dass die Wahrheit ans Licht komme, dann die Bestrafung der Täter und die Hilfe für die Opfer und schließlich die Vorkehren, um vergangene Gräueltaten in Zukunft zu vermeiden. Die Schweiz, so Calmiret, sei ganz besonders geeignet, hier international einen Beitrag zu leisten.
Nous ne sommes pas perçus comme des donneurs de leçons et c'est vrai, nous avons aussi souffert de nos propres.
Wir gelten nicht als Besserwisser, denn wir hätten selber einen schmerzhaften Prozess durchgemacht bei der Aufarbeitung der Schweizer Rolle im Zweiten Weltkrieg, was dann im Bericht der Bergier-Kommission mündete. Der nächste Fall, in dem die Schweiz sich bewähren kann, betrifft die Versöhnung zwischen Armenien und der Türkei. Beim eben unterzeichneten Abkommen zur Normalisierung der Beziehungen ist die Tinte noch nicht trocken, doch bereits ist klar, Realität wird diese Versöhnung erst, wenn die beiden Staaten gemeinsam und freimütig ihre Vergangenheit aufarbeiten.
Die Schweizer Fußballnationalmannschaft hat es also geschafft. Zum vierten Mal hintereinander ist sie an einem internationalen Großanlass dabei. Dies dank dem 0:0 gestern gegen Israel. Ein Spiel, das die ganze WM-Qualifikation widerspiegelt, meint Sportredaktor Rito Held.
Der deutsche Trainer Ottmar Hitzfeld brachte seiner Mannschaft vor allem eines bei: deutsche Tugenden. Die Schweiz war fast immer gut organisiert, überzeugte mit Einsatz und Einstellung, spielte oft nicht wirklich besser als der Gegner, gewann aber trotzdem. Und sie überzeugte spielerisch nur in kurzen Phasen, war letztlich aber dennoch erfolgreich. Deres Fußballexperte Hans-Peter Latour fasst es so zusammen:
Der Gruppensieg, den hat man nicht in erster Linie gespielt, den hat man erarbeitet. Ich glaube, das darf man schon sagen.
Eine Einschätzung, die auch Nationaltrainer Ottmar Hitzfeld teilt, der trotz dem Erfolg mit der Qualifikation für die WM noch viel Arbeit sieht.
Heute bin ich mal glücklich, dass wir es geschafft haben. Und trotzdem mache ich mir schon Gedanken, dass wir zu viele Fehlpässe spielen, einfache Fehler machen in unserem Spiel, was ja auch bei einer WM gnadenlos ausgenutzt wird gegen die ganz großen Teams. Haben wir ja schon gesehen gegen Italien, wo wir Fehler gemacht haben und Italien da plötzlich 3-4 super Chancen hatte. Also da müssen wir uns schon erheblich steigern.
Wenn die Schweiz an der WM etwas erreichen will, und dass das der erfolgsverwöhnte und ehrgeizige Ottmar Hitzfeld will, steht außerhalb jeder Diskussion. Bereits kurz nach dem Spiel gestern machte er klar:
Wir sind jetzt bei der Weltmeisterschaft dabei und jetzt geht es dann darum, dass man sich neue Ziele steckt. Wir gehören sicherlich nicht zu den Favoriten bei einer Weltmeisterschaft, aber wir können uns zu einem Favoritenschreck entwickeln.
Und dafür bringt die Mannschaft schon einiges mit. Neben Ordnung und Disziplin vor allem ein viel breiteres Kader als in früheren Jahren. Eines der Hauptverdienste von Ottmar Hitzfeld. Der Deutsche muss nun aber auch die spielerischen Fähigkeiten seiner Mannschaft weiterentwickeln. Nicht ganz einfach, weil es personell kaum Alternativen gibt und weil es fast unmöglich ist, aus Arbeitern Kreativkünstler zu machen. Es ist daher eher davon auszugehen, dass die Schweiz auch an der WM mit deutschen Tugenden wie Einstellung, Einsatz und Ordnung überzeugen wird.
Rito Held.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.